Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Durch Corona läuft vieles anders als geplant, auch das Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa am 8. Mai 2020. Aufgrund der Pandemie wird es anders als zu Jahresbeginn noch geplant. Keine großen Veranstaltungen am Brandenburger Tor und an anderen historischen Orten in Berlin geben. Stattdessen gibt es viele digitale Projekte, die das Gedenken ins Internet verlagern. Der 8. Mai markiert mit der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht die Befreiung von der NS-Terrorherrschaft und das Kriegsende in Europa. Welche Bedeutung dieses historische Datum auch für den Sport in der Gesellschaft hat, erläuterte mir heute Nachmittag vor der Sendung der Sporthistoriker Lorenz Peiffer.
Ich denke, nach der Rede, die der Bundespräsident von Weizsäcker 40 Jahre nach dem Ende des Krieges gehalten hat und da sehr deutlich gemacht hat, dass wir von einem Tag der Befreiung reden müssen und nicht mehr von einer Niederlage oder Katastrophe, sondern von einem Tag der Befreiung von dem menschenverachtenden System der NS-Gewaltherrschaft, hat dieser Tag eine ganz andere Bedeutung auch in der öffentlichen Wahrnehmung bekommen. Für den Sport insofern eine eminente Bedeutung, weil der Sport ja in der Zeit 33 bis 45 sich organisiert hat in dem dann ab 38 genannten Nationalsozialistischen Reichsbund für Leibesübungen. Und in diesem NSRL, ich kürze ihn jetzt einfach mal ab, waren die Vereine Mitglied. Und die Alliierten waren sehr wohl darauf vorbereitet, wenn sie Deutschland befreit hatten von der nationalsozialistischen Regierung, was dann erfolgen sollte. Und es war eindeutig festgelegt im Handbuch der Chef des Supreme Headquarter Allied Expeditionary Forces, dass auf jeden Fall alle nationalsozialistischen Organisationen verboten werden sollten. Das war bereits im September 1944 festgelegt in diesem Handbuch. Und zu den nationalsozialistischen Organisationen gehörte auch der NSRL. Was wiederum bedeutete für die Vereine, dass sie in dem Moment, wo die Alliierten die Regierungsgewalt übernommen hatten und ihre Militärregierung eingesetzt hatten, die Vereine verboten waren und das Vermögen dieser Vereine konfisziert werden konnte. Und es war auch nicht erlaubt, dass diese Vereine sich dann wieder begründet haben.
Das heißt, von jetzt auf gleich änderte sich im Grunde für die Vereine, dann für die Sportvereine alles.
Richtig, es war Tabula Rasa zu diesem Zeitpunkt. Und das galt erstmal natürlich bis Mai, bis zur Unterschreibung der Kapitulationsurkunde. Und dann mit der Einsetzung der Militärregierung lief dann so langsam wieder eine Öffnung auch im Bereich des Sports an, wobei das sehr, sehr unterschiedlich in den einzelnen Besatzungszonen dann gelaufen ist.
Lässt sich somit eine sogenannte Stunde Null des Sports benennen?
Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Stunde Null würde ja heißen, es wird alles auf Null gestellt. Sowohl die Organisationsform wird auf Null gestellt, wie auch die Personen. Personelle Kontinuitäten werden ausgeschlossen. Das ist natürlich nicht gemacht worden. Und da muss man jetzt natürlich den Blick dann werfen auf die Zeit nach dem 8. Mai 1945.
Ja, wie lief denn die Entwicklung weiter nach diesem Datum?
Also im Spätsommer 45 wurde dann zumindest erlaubt, dass das Versammlungsverbot aufgehoben wurde. Und mit der Aufhebung des Versammlungsverbotes war natürlich auch die Möglichkeit gegeben, sich wieder zusammenzufinden und auch Vereine zu gründen. Auch das lief wieder sehr unterschiedlich in den einzelnen Besatzungszonen. Also wir leben hier oben in Norddeutschland ja haben gelebt in der britischen Besatzungszone. Und der britische Feldmarschall Montgomery war sehr, sehr aufgeschlossen für die demokratischen Kräfte einer Sporterziehung und hat also aus diesem Grunde dem Sport sehr früh wieder, wollte er Möglichkeiten einräumen, sich also wieder zu begründen. Und im Dezember 1945, nämlich am 3. Dezember, wurde dann auch eine Direktive verabschiedet zur Gründung von Sportvereinen. Und zwar ohne jetzt eine Genehmigung der örtlichen Militärkommandanten einzuholen. Mit Genehmigung der örtlichen Kommandanturen waren auch bereits Vereinsgründungen wieder im Sommer 1945 möglich. Mhm. Das ist aber sehr unterschiedlich gewesen von den Abhängigkeiten und auch von den personalen Strukturen dort in diesen einzelnen Regionen, ob das Orden oder Städten oder wie auch immer. Und es war natürlich auch abhängig immer davon, welche Personen vorstellig geworden sind.
Mhm. Können Sie da jetzt im Rückblick betrachtet Kontinuitäten oder auch Diskontinuitäten aufzeigen?
Also wir haben in dieser ersten Phase haben wir eindeutig Diskontinuitäten zu sehen. Erstmal wurden eine Bürgermeister oder Verwaltungsbeamte eingestellt, die also mit Nationalsozialismus nichts zu tun gehabt haben. Das heißt, ehemalige SPD-Funktionäre, Arbeitersportfunktionäre und so weiter hatten also dort die Möglichkeit, den Neuaufbau mit voranzutreiben. Also da haben wir die ersten Diskontinuitäten schon gehabt. Und das änderte sich dann aber relativ schnell wieder. Die Vereine konnten sich gründen. Und es sind auch sehr schnell wieder ehemalige Sportfunktionäre, die also bis 45 in Ämtern gewesen sind, auch in den Vereinen wieder aufgetreten. Das ging dann bis zum Januar 46. Dort wurde eine Kontrollratsdirektive erlassen, die eindeutig sagte, Entfernung von Nazis und anderen Personen, die also den Nazis nahegestanden haben oder für sie gearbeitet haben, aus öffentlichen Ämtern. Und dazu gehört, zu diesen öffentlichen Ämtern gehörten auch die Vereine. Und das kann man auch in Vereinsprofilen Entwicklungen dann sehr deutlich sehen. Dass also nach dem Januar 1946 auch die Vorsitzenden dann wieder gewechselt haben. Aber dann mit der Aufgabe der ganzen Entnazifizierung oder Übernahme der Entnazifizierung in deutsche Hände hat sich da also vieles wieder geändert. Und das wäre dann auch so ein Thema, was wir dann im Dezember vertiefen könnten, gerade bei der Gründung der überregionalen Organisation.